Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Die Schweizer Nazi trifft im WM-16-Finale auf Algerien und wieder diskutiert das ganze Land über den Granit Xhaka. Der Captain der Nazi soll kurz vor einem Transfer stehen, von Sunderland zu Chelsea. Wir fragen uns, wie sehr lenken ihn die Gespräche im WM-Camp ab vom Wesentlichen? Was muss die Schweiz machen, um das erste Mal in der Geschichte ein K.O.-Spiel zu gewinnen? Und ist das Treffen mit dem Wladimir Petkovic, dem Ex-Nazi-Coach, darum besonders speziell? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen im Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Etienne Vuillemin und ich freue mich sehr, dass ich heute meinen Lieblingskollegen und meine Lieblingskollegin zu Gast habe, Christian Brecker und Céline Feller. Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Ja, Céline, der Granit Xhaka soll zu Chelsea wechseln. Nach einem herausragenden Jahr mit Sunderland. Wie hast du reagiert, als du das gehört hast?
Im allerersten Moment war ich sehr überrascht. Und als ich gesehen habe, woher das Angebot kommt, bin ich es dann nachher nicht mehr gewesen, dass der Xavi Alonso und der Granit Xhaka eine sehr enge und eine sehr gute Verbindung haben und sich wahnsinnig schätzen. Ist ja nichts Neues. Und der Alonso als neuer Chelsea-Trainer offenbar nicht unversucht lässt, ihn zu sich zu lassen, wundert mich jetzt nicht wahnsinnig. Es ist für mich ein bisschen speziell, weil der Granit gerade noch Ende Saison bis Sunderland nach der sensationellen Saison ein riesen Commitment abgegeben hat und gesagt hat, wie sehr er sich freut mit seinem Team, wo er jetzt auch im ersten Jahr ist, dann können Europa League spielen. Das hat mich dann ein bisschen stutzig gemacht, wie sehr man halt auch bei seinen Aussagen noch ein bisschen aufpassen muss.
Dass sich alles kaputt in Sunderland nach einem Jahr, wo er ja schon fast Legendenstatus in der kürzesten Zeit erlangt hat.
Das Gefühl habe ich nicht. Ich glaube, die sind einfach schon mal dankbar, dass er so ein Spieler in ihrer Reihe war. Und er ist ja so kuldiget worden nach seiner starken, oder wegen seiner starken Saison, seiner starken Auftritt. Der war so prägend gewesen. Ich glaube, auch die Fans natürlich, jetzt sind wir so noch die andere Seite, aber die andere Seite, dass man so ein bisschen wehmütig und traurig, aber unbeliebt und hassig. Ich glaube nicht, da ist man einfach nur dankbar, dass man so einen Spieler in seiner Reihe hat.
Jetzt hast du als Aufsteiger so eine überragende Saison und Granit Xhaka hat eine Zeit lang zwischendurch gefehlt. Es ist sofort massiv schlechter geworden. Da denkst du doch als Fan jetzt, Himmeldonner, wenn der geht, bricht da nicht alles wieder auseinander?
Ja, natürlich schon, aber es gibt ja dann auch ein bisschen Transfersumme. Dann habe ich auch das Gefühl, die Zitrone scheint mir dort so ein bisschen wie ausbessern. So viel besser geht es wie nicht. Der Granit, ich glaube, nochmal so eine Saison mit dem Aufsteiger ist so aus der Fernsicht, nicht aus der Fansicht, aus der Fernsicht wird so ein bisschen verloren, ja, weil der Granit wirklich noch auf einem Top-Niveau ist. Und ich glaube, er selber wird sich jetzt nochmal alles rauspressen, aber noch irgendwie in den vielen Jahren bei Gladbach und Arsenal, wie vom Passen kommt es mir so vor, holt er jetzt alles noch rein.
Spürt das Alter, Céline?
Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil er selber von sich sagt, er fühlt sich so fit und so in einem guten Zustand wie eigentlich noch nie. Dann glaube ich nicht, dass es bei ihm eine Altersfrage ist. Vielleicht ist das, was Christian ein bisschen sagt, so dass alles noch ein bisschen rausholen, wo man kann. Ich finde es einfach insofern ein bisschen schade, weil das habe ich vorher schon angetönt. Er macht dann auch eine gewisse Aussage, verspricht eine neue tolle Saison und jetzt sieht es so aus, als würde er Sunderland verloren. In Basel wiederum hat er gesagt, er käme bald zurück. Mittlerweile glaubt ihm das niemand mehr. Es ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, er macht sich glaube selber keinen Gefallen und ich weiß auch nicht, wenn er sich bei Sunderland vielleicht nicht alles kaputt macht, bei Arsenal werden sie, oder werden vor allem die Fans nicht nur happy sein, wenn sie im blauen Trikot in London sind.
Selig ist es ein bisschen so, dass wenn du das Herz auf der Zunge hast, ja, dann gibt es halt mal so die eine Aussage, die vielleicht Fans hören und die anderen, die vielleicht Familie hören und die dritte. Das passiert irgendwie einfach. Und ich glaube, wir alle können das gar nicht jetzt genug lang, dass man da schon ein bisschen muss, so ein bisschen relativierend einordnen und nicht auf der hochemotionalen Schiene immer alles.
Fußballfans sind doch hochemotional, oder nicht?
Ja, natürlich schon.
Natürlich sind es das. Und die Frage ist doch auch einfach, ja, jetzt hat er bei Arsenal einen Abgang gehabt, wo gerade noch so gegangen ist, nachdem er hat müssen unten durch, hat er sich wieder zurückgekämpft in der Gunst der Fans. Ist er auf Leverkusen, hat dort Meistertitel, ein Double sogar orchestriert, muss man sagen. Ist dann jetzt wieder gegangen auf Sunderland? Ist dann nicht einmal irgendwie ein Wechsel zu viel?
Ich persönlich finde, es ist einer zu viel. Ich hätte zuerst lieber, dass Merli gesehen, weitergeschrieben werden in Sunderland mit ihm, wo die junge Mannschaft anführt. Ich habe mit Leuten aus Sunderland geschwätzt, die liegen am Granit wirklich zu Füßen, die lieben den, die verehren den. Und irgendwie einfach, ich hätte es schöner gefunden, einfach von einer fußballromantischen Sicht, dort an diesem Denkmal noch ein bisschen weiterzubauen. Ich verstand aber auch, wenn man zu Chelsea wechselt, dass ein Reiz für ihn da ist. Das ist sicher auch eine finanzielle Frage. Chelsea ist am Schluss schlicht und einfach auch der größere Club als was Sunderland ist. Aber ich hätte es jetzt echt schöner gefunden, er bleibt bei Sunderland und kommt dann vielleicht doch mit, wer weiß, 8,39 doch mal noch zum FCB zurück.
Ist dann der Transfer schon unter Dach und Fach für euch? Also wir reden jetzt da und es gibt keine Bestätigung. Wir haben gerade gehört, heute Sunderland hat das Angebot 1 von Chelsea abgelehnt. Mehr oder weniger mit der Begründung, sehr lächerlich wenig Geld geboten. Es war, glaube ich, um die 10 Millionen gewesen. Und kommt dazu, dass Sunderland ja eigentlich die Transfersumme mehr oder weniger egal ist, weil für das Geld kommen sie eh nicht mehr so einen Spieler rüber wie der wie der Granit Xhaka, also was der für eine Bedeutung hat für die Mannschaft, ist uneinkaufbar oder nicht ersetzbar in dieser kurzen Zeit. Wenn sich Sunderland weigert, ist da nicht etwas kaputt gegangen jetzt?
Also ich glaube nicht, dass es durch ist, aber ganz ehrlich, wenn ein Spieler will gehen, wenn man sich auf persönlicher Ebene schon einig ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es am Schluss nicht klappt. Für mich klingt das mehr so ein bisschen nach der fußballtaktischen Verzögerungspraxen, ein bisschen mehr Geld rausschlagen, auch wenn man sich keinen zweiten Granit Xhaka kaufen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn zwingt, bei Sunderland zu bleiben, weil er ja offenbar auch ein sehr gutes Verhältnis mit dem Besitzer hat, der ja auch Schweizer ist. Wieso sollte man ihm Stein in den Weg legen, wenn man sieht, dass der Spieler unbedingt weggehen will? Also sollte sie ihn zwingen zum Bleiben, klar, dann wird wahrscheinlich etwas zurückbleiben, aber das kann man nicht vorstellen.
Ist der Granit nicht so ein bisschen von Impuls getrieben? So ein bisschen. Wenn er den Impuls hat, Sunderland, mal, das finde ich cool, das könnte eine gute Sache sein, dann hat man es ihm gut verkauft, dann ist es ja wieder erwartet perfekt aufgegangen. Und jetzt kommt der nächste Impuls und der ist halt von seinem Lieblingstrainer oder vielleicht einem von seinen Lieblingstrainern, aber sicher auch der, den ihn extrem geprägt hat. Und wieder so. Ja, auf die alten Tage, alte Tage auch für Schlusszeichen. Er triggert mit dem Projekt. Und wenn der Granit am Schluss das selber wirklich, wirklich will, dann wird er zu dem Transfer kommen. Und das ist dann nicht Club A oder Club B, der das verhindert. Und das Geld wird dann auch fließen.
Eine andere Frage natürlich, wie sehr lenken denn die Gespräche ab vom Fußballspielen an der WM, wo es ja doch jetzt irgendwie in die entscheidende finale Phase geht?
Ich glaube nicht, dass Granit Xhaka sich von einem möglichen nachenden Transfer irgendwie ablenken lässt. Einerseits hat er genug Erfahrung und die Schweizer Nazi steckt jetzt auch gerade in einer Phase inne zwischen letztem Gruppenspiel und 16. Finale, wo sie 8 Tage Zeit haben. Sie haben heute Montag in den USA ihren freien Tag. Und ob er jetzt mit seinem Berater ein bisschen mehr über seinen zukünftigen oder potenziell zukünftigen Verein oder irgendwelche Modalitäten schwätzt oder über Bedingungen, die in den USA herrschen, ich glaube, das ist egal. Ich glaube nicht, dass das sein Fokus wird stören. Die Nazi spielt am Freitag und bis dann ist noch genug Zeit.
Ja, dann schauen wir doch auf den Freitag. Endlich geht es so richtig los, kann man sagen. Sechzehntelfinale steht da und nach Tagen vom Warten wissen wir auch, wer der Gegner ist. Algerien mit dem Wladimir Petkovic, einem Ex-Nazi-Trainer, als Coach. Rigi, was ist das für eine Ausgangslage für dich? Algerien, gefährlicher Gegner oder freilos?
Nein, freilos ist es sowieso nicht, zumal ich Algerien eigentlich als recht gut einschätze, als offensiv recht stark, wenn du allein schon das Kader anschaust. Und dann eben mit dem Vlado Nsimah, der natürlich die Schweiz bestens kennt. Und dem muss man eigentlich gerne nicht mehr briefen, was die Schweiz, wie die Schweiz shootet, sondern er kennt ja die meisten oder viele Spieler noch, weil er viele Spieler auch in seiner Ära geprägt hat. Ich erinnere daran, jetzt war halt nochmal an Granit, nicht um auf ihn zu weisen, in dem Sinne nochmal auf ihn zu kommen, sondern einfach, da ist natürlich schon dort mal eine extrem starke Verbindung gewesen zwischen den zwei. Ich finde es einen extrem gefährlichen Gegner und ehrlich gesagt, für einen Gruppensieger finde ich da fast ein schweres Los, einen Gruppendritten zu wünschen von dem Kaliber.
Selin, wie geht es dir dabei?
Relativ ähnlich. Ich habe ehrlich gesagt auch das Gefühl, Iran wäre wahrscheinlich auf dem Papier einfachere Gegner gewesen. Die Algerier haben allein, wenn man das Kader durchschaut, durchaus sehr namhafte Spieler, mehr Spieler, die, glaube ich, den Unterschied können ausmachen können, als das vielleicht beim Iran der Fall gewesen wäre. Ich sehe aber auch eine sehr positive Seite, und das ist eben genau der Wladimir Petkovic. Ich glaube, mit dieser langen Pause, die die Nazi jetzt hatte, dann nochmal die Spannung aufbauen, wie nochmal quasi neu in das Turnier reinstarten, wäre vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen, wie jetzt, wenn der. Es gibt so viele Nazi-Spieler, die Petkovic noch kennen, die wahrscheinlich irgendwie so das kleine Prozentchen mehr aus sich werden rausholen können, einfach weil es eine spezielle Affiche ist, auf zur Ex-Trainer zu treffen.
Und der aktuelle Trainer, der Murat Yakin, wird alles dafür tun, nicht ausgerechnet von seinem Vorgänger ausgecoacht zu werden, oder?
Genau, ja. Aber es wird sicher eine Herausforderung, weil Petkovic hat es ja auch selber gesagt, glaube ich, im Nachgang von seinem letzten Spiel. Er kennt bei der Schweiz natürlich noch viel. Er wird auch wissen, wo die Schweiz irgendwo angreifbar ist. Also ich glaube, das wird vor allem auch auf taktischer Ebene eine sehr spannende Partie.
Wie gross ist denn der Vorteil für Algerien, für den Wladimir Petkovic, dass er die, oder nicht alle, aber viele Schweizer Spieler sehr genau kennt, sehr genau weiss, wie sie funktionieren, sehr genau weiss, wo die Schwächen sind?
Das ist natürlich ein riesiger Vorteil, weil er eigentlich genau, er weiß ja einfach, wie zum Beispiel das Zentrum von der Schweiz tickt, wie die Laufwege sind, was zustellen, wie der Abwehrchef funktioniert. Er weiß ganz genau, dass die Ricke sicher nicht der schnellste sein wird. Also dort vielleicht muss ein schnelles Gegenspiel über dieselbe Seite bringen. Er weiß aber auch, dass seine Defensive jetzt auch nicht gerade die stärkste ist. Sie machen zwar vorne Goal, Algerien, aber hinten kommen jetzt dann schon auch einige über. Nur habe ich, also ich habe jetzt zwar noch ein bisschen informiert, er hat einen wahnsinnigen Punkteschnitt. Also er hat 2,31 Punkte pro Match mit Algerien, war also nicht so schlecht ist. Nur schon allein da, die Statistik zeigt, die sind noch schwierig zu schlagen.
Ich glaube, es ist auch nicht nur, dass der Wladimir Petkovic, wie der Christian sagt, weiß, was die Laufwege sind, dass der Rodriguez vielleicht nicht mehr der Schnellste ist. Ich habe das Gefühl, das sehe ich ja, das kann jeder analysieren. Vielleicht eher noch so die zwischenmenschliche Ebene. Er weiß vielleicht, wie man einen Granit hässlich machen kann, wie man ihn triggern in einem Match. Oder wie man vielleicht irgendjemand Medium muss auf den Fuß stehen, damit er ein bisschen hässlich wird. Ich habe das Gefühl, das, die kleinen, feinen Ebenen, die du eben halt nicht siehst, wenn du einfach ein Spiel analysierst, könnten Petkovic und Algerien eben noch ziemlich helfen.
Jetzt muss ich aber sagen, muss ich sagen, genau so schätzen nicht ein. Das Volk hat ja auch mit ihm in Algerien ein bisschen gefremdet, zumindest am Anfang, wo es nicht so gelaufen ist, also nicht so gelaufen, wo man einfach am Anfang nicht so zufrieden ist, jetzt hat er den Vertrag inzwischen verlängert. Ich habe eher das Gefühl, er ist auch dort in Algerien nicht so nahbar, zumal auch sprachlich wird es Barrieren geben. Ich glaube einfach, also so habe ich ihn kennengelernt und das war von mir das grösste Verdienst an die Schweiz, das Vermächtnis, dass er seiner Mannschaft dort von den Nazi wirklich etwas zugetraut hat, was man vorher nicht gemacht hat. Er hat aber auch die Spielertypen dazu gehabt. Kommen jetzt halt nochmal mit dem Granit, der hat gewusst, die haben ganz ein anderes Selbstverständnis auf dem Platz. Lass die da leben, lass die den Ballbesitz, lass die vertikal, lass die das Spiel bestimmen. Und ich glaube, da ist so ein bisschen. Er weiß einfach, was er braucht. Ich habe ihn als sehr guten Trainer empfunden, nicht so nahbar. Er hat auch kein Medium bei sich im Beiboot gehabt. Er ist sehr unabhängig, hat er versucht zu bleiben. Und ich glaube, auch in Algerien wird er ein bisschen so ticken. Aber wenn die Leute und die Spieler ihm vertrauen, wenn sie merken, mit ihm hat man Erfolg, dann glaube ich, könnte er richtig gefährlich sein.
Sein grösstes Vermächtnis als Nazi-Trainer war ja eigentlich, gewesen, dass er von allem Anfang an gesagt hat: Jungs, wir interessieren uns für uns, wir spielen unser Spiel durch, wir wollen dominant sein, wir wollen den Ball und was der Gegner macht, interessiert uns eigentlich nicht. Es ist am Anfang ein Zeitchen gegangen, bis das so richtig angekommen ist, aber irgendwann hat man nicht mehr müssen auf Litauen fahren oder auf Lettland respektive fliegen und Angst haben, dass da die Schweiz irgendein Punkt liegen lässt, wie es halt früher ab und zu der Fall war, sondern auch, dass man einfach die Spiele gegen leicht schlechter dotierte oder klar schlechter dotierte Mannschaften souverän gewöhnt. Habt ihr das Gefühl, dass ja, das ist eine Art, die er jetzt bei Algerien auch einbringt, dass er jetzt sagt, wir, komm Jungs, wir, ich kenne zwar die Schweiz, aber ich interessiere mich für uns, wir machen unser Ding, oder wird er jetzt da sich anpassen?
Es gibt also die Idee, wenn ein Trainer sich anfängt anzupassen am Gegner und wegkommt von seinen Prinzipien, hat er verloren. Das Gefühl habe ich ein bisschen. Also ich meine, vor allem bei zwei Mannschaften, die nicht ebenbürtig, aber wo so ein bisschen mehr in der Range sind. Dort finde ich ein Anpassen finde ich nicht gut. Hingegen, wenn du natürlich gegen einen Weltmeister spielst, und wie Argentinien, und wenn du dann ins offene Messer laufst, dann ist auch selber die Schuld. Aber ich glaube, in der Partie, wo die Ausgangslage vielleicht 55 zu 45 für die Schweiz ist, da wäre es nicht gut, wenn er sich anpassen würde. Und es wäre auch nicht gut, wenn der Muri sich Petkovic oder Algerien anpassen würde, sondern eigentlich müssen sie ihre eigene, also die Schweizer Nation, ihre eigene Stärke probieren, durchzusetzen und nicht da zu fest auf den Gegner schauen.
Was erwartet ihr denn von Murat Yakin und insbesondere von den Schweizer Nazi-Spielern in diesem 16. Final?
Also von Murat Yakin erwarte ich einerseits, dass er das liefert, was er eigentlich in den wichtigen Spielen fast immer geliefert hat, dass er irgendwie den Gegner überrascht. Und das wird sicher schwieriger werden, weil eben der gegnerische Trainer die Schweiz so gut kennt. Und ich wünsche mir und erwarte eigentlich von den Spielern auch, dass sie vielleicht ihrem Ex-Coach beweisen, hey, schau, mit dir hat der gute Weg angefangen. Du hast uns, wie der Granit Xhaka so schön gesagt hat, taktisch auf ein neues Niveau aufgekieft. Aber wir können auch ohne dich immer noch sehr gut sein und wir haben uns noch mal weiterentwickelt. Wir sind noch eine bessere Mannschaft geworden. Dass sie ihm das so ein bisschen zeigen, was sie können, auch ohne ihn.
Wie gross wäre die Enttäuschung, wenn die Schweiz heim müsste nach dem 16. Final?
Also ganz ehrlich gesagt, wäre es eine Katastrophe. Die Ziele. Bei dem Turnierbaum, die Ziele, die sie sich gesetzt haben, wär's ein Scheitern, meiner Meinung nach. Auch wenn eben der Gegner, wie gesagt, nicht zu unterschätzen ist. Aber wenn du Gruppe gewinnst, dann ist eine Gruppe Dritte, dann musst du am Schluss, musst du durchkommen. Und dann hast du im Achtelfinale allenfalls Kolumbien. Das ist dann nochmal ein bisschen heißer Gegner, aber im Viertelfinale vielleicht Argentinien. Also, einfach ein wahnsinnig schlechtes Signal, wenn man da nicht höher.
Ich bin ganz bei dir, weil wenn man die ganze Zeit von der besten WM, die man je gespielt hat, schwätzt, dann darf man auch, wenn Algerien schwierig ist als Gegner und auch wenn der Trainer, also der gegnerische Trainer einen gut kennt, dann darf das keine Hürde sein. Dann musst du die am Schluss irgendwie souverän ausschalten und weiterkommen. Alles andere wäre eine Katastrophe.
Bis jetzt hat ja ein Schweizer Nazi in der Neuzeit noch nie das WM-KO-Spiel gewonnen. Was gibt euch die Hoffnung, dass es das mal eben klappt?
Vielleicht, dass die oft zitierte goldene Generation im Hinterkopf irgendwo hat, dass das vielleicht ihr letztes WM-Turnier ist, dass es so ein bisschen ein Jetzt oder Nie ist und sie das anspornt, dass auch die spezielle Konstellation eben mit Algerien so anspornt. Und wie es Christian vorher angesprochen hat, wenn man einfach auch auf den Turnierbaum schaut, dann wartet nachher nicht der ganz, ganz grosse Brocken, auch wenn man weder Kolumbien oder Ghana wahrscheinlich darf unterschätzen, aber es wartet nicht ein Kaliber Portugal zum Beispiel. Das muss einfach irgendetwas mit dieser Mannschaft machen, damit sie den Sieg können holen.
Dazu würde ich noch schnell anfügen. Ich finde auch, in der Schweiz, da kommt noch andere dazu. Also, verlieren tun wir dann ja auch nicht ganz so viel in diesen K.O.-Spielen. Außer jetzt, soll jetzt das 6-1 gegen Portugal ausklammern. Aber ich finde, die Schweiz hat schon eine Resilienz und eine Widerstandsfähigkeit. Also, in 120 Minuten müsste dann auch zuerst einmal besiegen. Also, insofern glaube ich, es wird vielleicht noch sich abzeichnen, dass es könnte zu einem Penaltyschuss kommen oder anzeigen, dass man es würde trainieren zumindest.
Wie gross ist die Gefahr, dass man wieder einmal auf den Turnierbaum schaut und eben am Horizont sieht, okay, Kolumbien oder Ghana, starke Mannschaften, aber könnte man irgendwie auch noch schlagen und dann wäre da der ewige, ersehnte Viertelfinal?
Die Gefahr ist wahrscheinlich immer da, aber ich behaupte, die Mannschaft in dieser Konstellation mit der Riffi auf diesen Schlüsselpositionen, die Nazi hat, muss mit so etwas umgehen können. Die haben Manuel Akanji, Granit Xhaka, die haben schon andere Schlachten geschlagen und dann finde ich, darf die das nicht irgendwie beeinträchtigen.
Ja, ich kann mich erinnern, bin wirklich nicht mehr ganz sicher, es war 2018, wo man Schweden hatte, Achtelfinale. Und im vierten, man hätte dann eigentlich schon gedacht, da ist man weiter, oder? Hat dann einen hundsmiserablen Match gemacht. Irgendwie hat gerne nicht mehr die Spannung aufbauen und hat dann verloren. Wie man schon im Viertelfinale denkt, ich glaube, es gegen England wäre das gewesen.
Ja, das ist
Ich bin
so.
nicht behaftet. Und jeder hätte schon irgendwie so gedacht, da kommt man zu dem Match rum. Es ist eben ein Kind, das laufen lernt. Einfach einen Schritt vor nach dem nächsten hin und nicht schon zu weit führen denken.
Ich werde jetzt aber zum Schluss vom Gespräch trotzdem noch ein bisschen für denken. Und zwar ganz allgemein an dieser WM. Was sind die zwei Sachen, wo ihr als Erkenntnis bis jetzt mitnehmt?
Ich habe bis jetzt keine Mannschaft wirklich restlos überzeugt, muss ich zugeben. Ich habe, wenn man mich vor dem Turnier gefragt hat, hatte ich diverse Teams auf dem Zettel gehabt, wo ich gedacht habe, die sind wahrscheinlich sackstark. Wirklich überzeugt hat mich keins von denen. Ich bin gleichzeitig fasziniert, dass, obwohl ich immer noch kein Fan bin davon, dass man die WM aufblasen hat, die Kleinen sich sehr, sehr gut geschlagen haben. Und ich bin bei aller Skepsis der USA gegenüber. So wie man das aus Europa irgendwie kann mitnehmen, finde ich, muss man sagen, machen sie bis jetzt eine tolle Organisation rund um das Turnier herum.
Ich kann mich dem eigentlich nur anschliessen, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist. Es hat eigentlich nicht viel Match gegeben, Gruppenspiel, wo ich wirklich nicht gut gefunden habe. Es hat so dort drunter gehabt, das gibt es immer, aber normalerweise hast du ein bisschen mehr, habe ich so das Gefühl gehabt. Es ist eigentlich noch recht offensiv gespielt worden. Die Trinkpause gefällt mir persönlich nicht, auch wenn man sie kann nutzen für taktische Justierungen. Die Stadien sind phänomenal, aus der Ferne beobachten, mit voll, und sie sind voll, und die Leute sind dort. Ja, und überzeugt hat mich am Schluss schon Frankreich. Ich muss sagen, ob ein WM-Titel führt, nicht an denen vorbei.
Was ich noch gern möchte erwähnen, ich bin geradezu euphorisch über den Einsatz vom VAR. Es ist nicht die erste WM, wo mir das auffällt, dass die FIFA da eine Linie anbringt von den Schiedsrichtern, die mich überzeugt. Es hat wenig VAR-Eingriff, keine Wischiwaschi-Umänderungen von Tatsachenentscheid. Es ist wirklich nur dann, wird auch schon noch ein Bild angeschaut, wenn es wirklich ein klarer Fehlentscheid ist und nicht irgendwie, ja, hätte man auch können anders gehen, das doch nochmal anschauen. Ich finde auch gut, dass es kein Eckball gibt, wenn es wirklich keiner ist. Ich frage mich dort aber, eigentlich müsste man ja das als nächste Erweiterung auch den umgekehrten Fall dann ahnden, wenn der Schiedsrichter auf Abstoß entscheidet, dabei wäre es ein Eckball. Das leuchtet mir nicht ein, warum das nicht gemacht wird. Aber ich finde alles in allem wirklich gute Schiedsrichterleistungen. Ein, zwei kleine Ausnahmen. Aber ich bin gespannt jetzt schon darauf, wie das in den Ligen weitergeht. Oder ich fürchte ja, dass wir in der zweiten Superliga-Runde dann, vielleicht ist noch nicht einmal August oder Anfangs August, schon wieder erste Diskussionen haben.
Da bin ich bei dir. Ich finde, gerade wie der VAR oder die VAR-Eingriff umgesetzt werden, sollte man sich unbedingt ein Vorbild nehmen, weil einfach auch sehr viel mehr Spielfluss rum ist und ich finde das sehr viel attraktiver zum Schauen.
Ja, gut. Dann ist doch das ein wunderbares Schlusswort. Céline Krieg, ich danke euch vielmals für die engagierte Diskussion.
Danke euch.
Dankeschön.
Ja, und euch da draußen danke ich auch sehr herzlich fürs Zuhören. Wir kommen wieder am Freitag, wenn die Schweiz das 16. Finale gegen Algerien hoffentlich erfolgreich absolviert hat. Wer bis dahin weitere Podcasts von CH Media möchte hören, kann das sehr gern. www.chmedia.ch/podcasts. Wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald. Tschüss miteinander.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.